Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Brot geliefert bekommen, frisch vom Bäcker. Das wäre doch was, gerade an so einem Sonntagvormittag wie jetzt. Im oberösterreichischen Innviertel ist das Tradition. Das ins Gai fahren, darunter versteht man die Belieferung von Kunden und Kundinnen mit Backwaren vor die Haustüre. Der Bäcker klappert mit seinem Wagen, vollgepackt mit Broten und Brötchen, die Kundschaft der Umgebung ab und versorgt sie mit frischem Gebäck. Das Innviertel ist also eine absolute Brotregion. Viele junge Bäcker probieren sich dort an neuen Kreationen. Stefan May hat sie besucht.
6.30 Uhr in Neukirchen an der Enknach. Erich, ein stämmiger Mann mittleren Alters, startet seinen Lieferwagen und fährt ins Gai. Gai, das ist die Umgebung, die Region, im konkreten Fall der Bezirk Braunau. Der Gau ist vom Wortstamm her mit dem Gai verwandt. Erste Station ist das Gemeindeamt von Hochburgach an der Salzach. Erich Held macht durch Hupen auf sich aufmerksam und auf Knopfdruck hebt sich die rechte Seitenwand wie der Flügel eines Vogels in die Höhe und gibt den Blick frei auf einen Tresen, hinter dessen Glasscheibe die Köstlichkeiten der Bäckerei liegen.
Blonder Schaumrühren habe ich heute mit, Kleingebäck, Salzwickel, Brezen, dann haben wir Sonnenblumenwickel, Mohnflässerl und eben das ganze Brot, Hausbrot, Landbrot, 3 Kilo Laib, Vollkornbrot. Aber das ist meistens noch ein Ela, bis man heimfährt.
Heute kauft hier niemand ein. Es ist jeden Tag anders. Nächstes Ziel ist gleich jenseits der Salzach, Burghausen in Bayern.
Guten Morgen.
Fünf.
Ja. Der Sechser kriegst du übrigens eins dazu.
Nein, nehme ich 6.
Die politische Grenze verschwindet, die Sprachgrenze bleibt. Denn als das Bäckerauto im Gewerbegebiet oberhalb der Stadt mit der weltweit längsten Burganlage Halt macht, nach dem Hupen überall die Türen auffliegen und als hätten sie nur darauf gewartet, die Angestellten herbeiströmen, um sich ihre Jause zu holen, da ist plötzlich aus der Topfengolatsche die Quarktasche geworden.
Das ist jetzt ein fixer Standplatz, da kommen die Leute daher, dann fahren wir rüber nach Österreich wieder, dann haben wir da einen Kindergarten. Dann eine Privatperson und dann fahren wir wieder rüber auf Burghausen. Da habe ich nachher noch 5 Firmen. Da habe ich auch eine gewisse Zeit, so zwischen 10 und 15 Minuten, wo ich stehe. Und dann fahren wir wieder rüber nach Österreich. Und dann habe ich fast lauter Privatkunden.
Erich kennt sich in der Gegend aus. 26 Jahre lang ist er Zeitungen im Bezirk Braunau ausgefahren. Da ist er immer bei der Bäckerei Zagler auf einen Kaffee eingekehrt. Bis man ihn fragte, ob er nicht für die Bäckerei ins Gai fahren möchte. Das tut er nun seit 4 Jahren mit Freude, jeden Wochentag eine andere Tour. Meist räumt er den Wagen um 6 Uhr morgens mit Ware voll und ist gegen 14 Uhr nach rund 70 Kilometern am Steuer und hinter seinem mobilen Tresen wieder zurück. Ein nicht einfacher Beruf, sagt der junge Firmenchef Michael Zagler in seiner Filiale am Stadtplatz von Braunau.
Man muss mit einem Auto umgehen können. Man ist quasi seine 7-8 Stunden, wo man die Tour fährt, ist man auf sich allein gestellt, was seine Vor- und Nachteile hat. Man ist halt natürlich auch relativ frei, wenn man mit den Kunden umgeht und wenn man die Tour fährt, aber man muss 8 Stunden selbstständig gut arbeiten können. Und das macht es ein bisschen komplex. Auch die Touren muss man sich auch merken können, jetzt passt es nicht für jeden.
Die Bäckerei Zagler, die sich vor allem auf Bio-Vollkornprodukte fokussiert, hat ihr Entstehen eigentlich der Anti-Atomkraft-Bewegung im vorigen Jahrhundert zu verdanken.
Meine Eltern waren da einfach schon immer recht ein wenig Ökopioniere und ein wenig Querschläger gern und wollten halt alles ein bisschen neu machen, neu erfinden. Und mein Papa und Mama haben das angefangen und meine Zwillingsschwester und ich, wir tun jetzt da gerade weiter, also jetzt gute 30 Jahre.
Eine junge Bäckerei, ganz im Gegensatz zur Bäckerei Höllbacher im Braunauer Ortsteil Ranshofen. Sie findet sich am äußersten Ende einer einstigen weitläufigen Klosteranlage. 1125 wurde das Augustiner Chorherrnstift gegründet und seit jenem Jahr gibt es auch die Klosterbäckerei. Österreichs älteste Bäckerei steht über dem Eingang zu lesen. Auch hier ist der Chef noch jung. Lukas Höllbacher steht in seiner Backstube, wo in einem Mischbehälter ein riesiger Rührstab geduldig den Teig im Kreis walkt. In der Ecke steht ein weißer Bottich. Darin gärt der Sauerteig dahin, angesetzt von Höllbachers Urgroßvater vor mehr als 100 Jahren. Täglich wird er ergänzt, gefüttert, wie es heißt, und täglich wird daraus neues Brot gemacht.
Ob man jetzt Hefe oder Sauerteig oder Backpulver oder man kann ja viele Möglichkeiten machen, nur das Natürlichste ist der Sauerteig, weil das sind eben die Bakterien und die Pilze, die was sie über das Mehl selbst mit dem, was gebacken wird, auch vermehrt. Und Hefe ist halt über Prozess. Meist ist Hefe überdosiert und dann hat man das Problem mit Unverträglichkeiten. Und bei uns ist halt der Sauerteig eben der Fokus, dass der immer perfekt passt, weil das ist eine Herausforderung, dass der jeden Tag auch leistungsfähig ist, sage ich mal so. Der Sauerteig selbst besteht eigentlich nur aus Mehl und Wasser und mehr ist nicht. Und der Ansatz bleibt immer drinnen und es wird immer wieder aufgefrischt und so bleibt es in Bewegung und lebt durch die Wärme und Feuchtigkeit.
Die Temperatur liegt in Höllbachers Backstube bei über 30 Grad. Ab Mitternacht wird hier gearbeitet, zu viert, nahezu ohne Pausen bis um 8 Uhr morgens. Meist sind es junge Männer, die herumtüfteln mit Roggenbroten und Laugenbrezeln, mit Salzstangen und Zimtschnecken. In der Bäckerei Seiler in Braunau etwa wurden Brotchips, Brotlinge, erfunden. Der 26-jährige Simon Seiler hat vor 3 Jahren den Wettbewerb zum besten Bäcker Europas gewonnen. Gemeinsam mit Marco Bacilli, der in Braunau einen Laden mit italienischer Feinkost führt, vertreibt er unter der Marke Edelmänner die Brotchips in 3 Geschmacksrichtungen. Bacilli sitzt in der Bäckerei Seiler und erzählt über die nachhaltige Herstellung der Knabberbrote.
Das wird 25% Altbrot verwendet, das wird aufbereitet, aufgewertet und wird somit dann in Baguettes geformt, wird dann auf Stein gebacken. Nach dem Steinbacken kommt es raus, wird es dünn hergeschnitten. Anschließend wird es mit Olivenöl beträufelt und dann kommen die 3 Gewürzmischungen drauf, die wir jetzt dabei haben. Anschließend wird es dann im Ofen nochmal knusprig gebacken. Wir verwenden die Resthitze, also ohne neuen Energieaufwand backen wir unsere Chips knusprig. Wenn die Bäcker fertig sind mit ihrer Arbeit, kommen wir und schieben die Brotchips in den Ofen hinein.
Ein paar Kilometer weiter am Ortsrand von Ersperding, mitten zwischen Innviertler Feldern, liegt eine ehemalige Käserei. Brotsommelier Viktoria Hönecker steht in ihrer Backstube und schneidet ihr hausgemachtes Brot ganz bewusst mit dem Messer.
Ich denke mir, wenn da so ein wertvolles Nahrungsmittel von Hand gefertigt worden ist, dann will ich das nicht der Maschine überlassen. Und allein das Anschneiden ist so ein sinnliches Erlebnis. Es verrät so viel über das Brot. Man spürt, ob das Messer da sanft durchgleitet oder ob es sich wirklich kräftig durch die Kruste arbeiten muss. Und gibt schon so viel an Vorinformation auf das Vergnügen, wenn sich das Brot dann vor einem wirklich öffnet. Und der Duft steigt ja auch beim Anschnitt zum ersten Mal so richtig auf.
Hönecker betreibt mit ihrem Mann und ihren Schwiegereltern das Hildegard Naturhaus. Ob im weitläufigen Heilkräutergarten, ob in der Frühstückspension, bei Seminaren im Haus oder beim Backen des eigenen Brotes. Immer schwingt die Lehre der mittelalterlichen Mystikerin Hildegard von Bingen mit. Eine Lehre, die von der Brotsommelier weiterentwickelt wird.
Ich finde, Brotrezepte zu kreieren, das ist wie ein großer Spielplatz, auf dem man sich austobt. Man kann so wunderbare Eigenschaften kombinieren. Und in dem Fall, wenn ich dann auch noch Kräuter mit verwende, dann hat man noch wieder ganz neue Möglichkeiten. Und es eröffnen sich wieder neue Horizonte. Die Basis von meinen Broten sind die beiden Brotgewürze, die ich selber herstelle. Ein Vital mit Bertram und ein Rustikal-Brotgewürz mit Galgant. Und ich finde immer, das Brotgewürz ist so wie bei einem Parfüm die Kopfnote.
Brot ist einfach ein Gedicht. Das hat auch Jungbäckermeister Michael Zagler erkannt, der schon ganze Balladen aufs Brot ersonnen hat.
Brot ist Leben, Brot braucht Zeit, Brot ist Kultur, gestern wie heute.
Stefan May hat Bäckerinnen und Bäcker im oberösterreichischen Innviertel getroffen. Und Musik aus Österreich gibt's jetzt von Buntspecht.
Ganz egal, was vom Himmel fällt, ganz egal, ob die Liebe hält. Ganz egal, was der Morgen bringt, ganz egal, I don't mind. Musik.
Der Einsatz für Recht und Menschenwürde ist in einer Diktatur Widerstand. In einer freiheitlichen Demokratie dagegen eine von der Verfassung gebotene Pflicht. Dieses Zitat stammt vom ehemaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Und es zeigt, wie wichtig unsere demokratische Verfassung ist, gerade in Zeiten wie diesen. Um zu verstehen, wo das deutsche Grundgesetz seinen Ursprung hat, reist man am besten zum bayerischen Chiemsee. Genauer gesagt auf eine Insel mitten im Chiemsee. Hier wurde 1948 Geschichte geschrieben. Parlamentarier der Westzonen erarbeiteten hier den Entwurf für eine Verfassung. Meine Kollegin Beatrice Seider war genau an dem Ort, wo die Verhandlungen und Gespräche vor fast 77 Jahren stattgefunden haben.
Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Gerhard Waschin wohnt in einer der angrenzenden Chiemsee-Gemeinden. Ein echter Chiemgauer und Fremdenführer. Er kennt so jeden Stein auf der Herreninsel. Mit ihm bin ich an jenem Ort verabredet, wo die Grundlagen unserer Demokratie geschaffen wurden.
Ja, grüß Gott.
Grüße Sie.
Sie kommen von Bernau?
Ich komme von Bernau.
Mit der Fähre der Chiemsee-Schifffahrt bin ich von Bernau-Velden in gut 20 Minuten dort angelangt, inmitten des Bayerischen Meeres, wie der Chiemsee auch genannt wird. Und dieser See avanciert aktuell zum beliebtesten See in Bayern. Das Stift der Chorherren ist schon in Augenhöhe sichtbar und nicht weit vom Bootssteg entfernt.
Nächste Anlegestelle, Herreninsel, Königsschloss.
Fast alle Besucher zieht es zum Schloss von König Ludwig. Das steht auch auf der Herreninsel, ein absoluter Besuchermagnet und nominiert auf der Liste der UNESCO für das Weltkulturerbe. Gibt es denn wenigstens im 75. Jahr des bestehenden Grundgesetzes der Bundesrepublik besonderes Interesse im Schatten von Ludwigs Königsschloss?
Ja, nur für sehr interessierte Gruppen, Schüler natürlich auch. Und man kann schon sagen, dass die Schüler nicht nur hergehen müssen, sondern sie interessieren sich auch dafür. Und die Schülergruppen machen doch auch ein großes Potenzial aus der Gäste. Nachdem auch die Demokratie etwas gefährdet ist, hat man natürlich schon auch vom Kultusministerium aus das Bestreben, möglichst viele hierher zu bringen.
Auf dem Weg zum Chorherrenstift streifen wir eine kleine Kirche, die von der Geschichte her auch einiges zu bieten hat.
Und das Besondere an der Marienkirche ist, dass hier die zwei Quarantänen-Söhne, die man als Geiseln mitgenommen hat, beim Krieg gegen die Kärntner im 7. Jahrhundert, dass man die hier getauft hat. Und das wird auch immer wieder von slawischen Gruppen aufgesucht, weil die dann, zum Beispiel dieser Keitmar, der hat dann im Kärntnerland und in Slowenien das Christentum verbreitet. Das ist eine sehr schöne alte Bausubstanz.
Wir betreten die Kirche und schauen uns um.
Können wir mal kurz reinschauen? Hotim Mira schreibt man hier und Gorasoa, also Gorod und Keitmar, wurden hier im Jahre 750 getauft auf dieser Insel. Ja, die Quarantänen, war damals ein diebisches Bergvolk, die haben immer im Herbst sind sie eingefallen und haben die Ernte geklaut. Und die Bayernherzöge haben sie dann besiegt und dann wurden sie friedlich.
Dann stehen wir auch schon gleich nebenan auf den Stufen zum ehemaligen Inseldom, Kloster und Augustiner Chorherrenstift. Eine bewegende Geschichte hat dieses Gebäude, bevor hier der Rat 1948 zusammenkam, um über das Grundgesetz zu beraten.
Ja, das Kloster selber, 628 gegründet, also das älteste Kloster in Bayern, von Mönchen, die über Irland, England, Frankreich hier nach Bayern reinkamen und hier den katholischen Glauben verbreiten sollten. Die Arianer, die eigentlich Christus nicht anerkennen als Gottes Sohn, die waren auch sehr stark vertreten.
Das Augustinerkonvent hat in all den 100 Jahren viele Veränderungen mitgemacht. Dazu kam es auch, weil das Wasser nicht trinkbar war. 1854 gab es noch 30.000 Tote an Cholera in München. Und Brauereien deshalb zu jener Zeit einen hohen Stellenwert einnahmen. So wurde kurzerhand eine Brauerei ins Kloster gebaut, obwohl es schon eine gab.
Wenn man sich vorstellt, der ganze Augustinerkonvent, der sah damals so aus. Es war ein riesiges Kloster mit der Kirche, die man dann später umgebaut hat in eine Brauerei. Man hat die Türme abgerissen und auch die Apsis hier. Der ehemalige Inseldom, er wurde ja 1803 mitverkauft, als die Klöster aufgelöst wurden. Und durch die Säkularisation ist natürlich viel Kulturgut verschütt gegangen.
Um Schlimmeres zu verhindern, holten sich die 13 Chiemsee-Bürgermeister 1878 einen König zu Hilfe.
Majestät, verhindern Sie bitte den Raubbau der Natur. Württembergische Holzhändler wollen die Insel kaufen, kahlschlagen und brach liegen lassen.
Der bayerische König Ludwig II. Kaufte die Insel für 300.000 Gulden. So kam es zwar zu keinem Kahlschlag, König Ludwig baute aber ein Schloss, das heute das Vorzeigeschloss Herrenchiemsee ist. Während der Bauarbeiten wohnte er zeitweise im Chorherrenstift, neben dem Raum, in dem die Ideen zum Grundgesetz viele Jahre später reiften. Im Chorherrenstift tauchen wir nun ein in die Anfänge unserer Demokratie.
Wir gehen ins Augustiner Chorherrenstift, in das ehemalige. Also die neue Ausstellung heißt ja jetzt Der Wille zur Freiheit und Demokratie. Der Verfassungskonvent von Herrn Chiemsee wird dargestellt, dass in den drei westlichen Besatzungszonen 50 Millionen Einwohner eine Verfassung brauchten. Und das schauen wir uns mal kurz an. Gell?
Auf dem Weg zu den Verfassungsräumen streifen wir die Bibliothek, in der zwar keine Bücher mehr sind, aber kaum eine Bibliothek sieht so aus wie ein Barocksaal.
Ja, einige Fragmente haben wir dann hier noch liegen. Man hat einfach alles rausgerissen, in den See geworfen. Also die Sensibilität gegenüber den Kirchenschätzen, die war sehr gering. Was uns geblieben ist, sind die schönen Ausmalungen von Zimmermann und noch einige Gegenstände und Bilder.
Das heißt, so eine schöne Bibliothek hat man ja auch selten gesehen,
ja,
oder?
Und jetzt schauen wir mal rüber. Gehen wir mal in die Verfassungsräume, die neu konzipiert wurden.
Nur einen Katzensprung weiter betreten wir den denkwürdigen Raum, wie er vor 76 Jahren verlassen wurde. Auf einer Anrichte thront eine vergoldete Figurenuhr aus König Ludwigs Zeiten. Wie ein umgedrehtes U sind Tische aneinandergereiht. Die Arbeitsunterlagen liegen bereit, als ob in dem Moment nur gerade mal eine Pause gemacht wird.
Also hier haben wir den Raum, in dem praktisch die 13 immer getagt haben. Wir haben auch hier die ganzen Aufstellungen, wer wo saß. Und hier saß zum Beispiel der Herr Brill und hier der Dankwärts, also Nationalsozialist, und hier Brill, der im KZ war. Und hier auf der linken Seite, Nawiaski war ein großer Kenner der Staatlichkeit, einer der Leute. Und Hier war der Vorsitzende, der Herr Pfeiffer, und hier saß der Herr Mauns, damals noch Abgeordneter aus Baden. Carlo Schmidt, einer der Leute, wo ich sage, ein Fuchs. Er war zwar sehr konträr, auch mit Herrn Brill, aber er wusste schon, was er will. Seine Gedanken standen schon fest. Das ist eine Aktentasche, ja, vom Herrn Bade aus Schleswig-Holstein. Und man sieht schon am Umfang der Aktentasche, dass er viel dabei hatte. Ich muss mich wundern, welche wunderbare Gegenstände noch aufgetrieben wurden. Und hier haben wir sogar die Pfeife von Otto Suhr. Otto Suhr war aus Berlin. Er war nur Beobachter, er hatte kein Mitspracherecht. Und ein Kamm, ja, der scheint mir, ist wirklich noch handgemacht. Gell?
Hermann Brill war im Widerstand und im Konzentrationslager Buchenwald. Politisch engagiert, schon während der Nazi-Zeit, sollte er Ministerpräsident von Thüringen werden.
Dass man in Thüringen ja gedacht hat, wir bleiben amerikanische Zone. Thüringen ist dann ganz, ja, kann man sagen, über Nacht auf einmal in die russische Zone übergegangen. Aber für die Bevölkerung war es natürlich schon ein großer Schock.
So wurde Hermann Brill nicht Ministerpräsident von Thüringen, sondern war in Hessen politisch aktiv und saß dafür im Verfassungskonvent.
Und dieser Brill sitzt dann neben einem Mann, der bei der Wannsee-Konferenz mit dabei war, der Juden, 26.000 Erschießungen. Und der hat sich irgendwie da rausgehalten und hat nichts entgegnet und hat mitgemacht. Und der Herr Dankwärts, der wurde dann wieder in die Regierung aufgenommen, als wäre nichts gewesen. Und dann haben wir noch einen ganz schlimmen Fall, das ist der Herr Mauns. Herr Mauns hat die, er hat die Nazi praktisch reingewaschen mit einer Theorie, die unbedingt notwendig ist, dass man die Gesetze außer Kraft setzt, hat dann beim Verfassungskonvent mitgemacht und wurde sogar bayerischer Kultusminister, bis man in den 60er Jahren dann erfahren hat, wie er eigentlich in der Nazi-Zeit agiert hat.
Kein Ereignis ohne Skandal. Die 13 Parlamentarier haben sich in drei Gruppen aufgeteilt, die dann wieder zusammenkamen, um über die Ergebnisse zu beraten. Kontrovers und nicht immer einer Meinung.
Herr Dr. Süsterhin aus Rheinland-Pfalz, er war ein Verfechter der Todesstrafe und er wollte das durchsetzen, obwohl er CDU-Mann war. Aber der Herr Brill hat sich dann durchgesetzt. Und die letzte Hinrichtung war ja 1949, kurz bevor das Grundgesetz in Kraft getreten ist.
Sekretärinnen tippten alles mit und zwei Stenografen waren auch dabei. Zum Entspannen, Rauchen und Ausruhen, aber auch zum Beraten ging es in den Garten.
Ja, wir sitzen hier jetzt im Biergarten vom Alten Schloss, vom Augustiner-Gorhern-Stift, wo auch die Konventteilnehmer saßen. Und sie haben natürlich am Tag nur eine Maß Bier bekommen oder eine halbe Flasche Rotwein und zwei Zigarren oder 12 Zigaretten. Die haben untereinander natürlich ausgetauscht, das heißt von Carlo Schmidt, er hat lieber den Rotwein genommen und hat auch die Zigarre lieber geraucht.
Dass nicht nur Zigaretten und Zigarren rauchten, sondern auch die Köpfe, kann man sich gut vorstellen. Zwei Wochen lang waren sie hier auf der Insel. Zu den Ergebnissen verhielten sich die westlichen Alliierten distanziert.
Der Amerikaner war erzürnt, was sich die Deutschen wieder rausnehmen und wie die wieder agieren, aber natürlich im Sinne der Demokratie. Der Franzose, der hat gesagt, ja, ist gut. Und der Engländer, der hat auch gesagt, na ja, das wird sowieso nie was.
Ein Chorbuch liegt auf dem Tisch. Ich schaue Gerhard Waschin fragend an.
Ich schätze, dass manchmal drüben in der Marienkirche auch dann ordentlich der göttliche Beistand herbeigerufen wurde.
So wahr mir Gott helfe, ist als Schwur mit aufgenommen worden und Bestandteil bei der Vereidigung des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin. Eine Präambel jedoch blieb außen vor.
Der Mensch ist nicht für den Staat da, der Staat ist für den Menschen da.
13 Tage lang in jenem August vor 76 Jahren haben sich die Parlamentarier beraten, kontrovers gestritten und den Entwurf gemeinsam zum Grundgesetz zu Papier gebracht.
Als der ganze Konvent vorbei war, dann am 23. August und die Gäste sind abgereist, da ist der Wirt, der Herr Huber, war ganz froh, weil es gab immer kein Trinkgeld.
Auch wenn die Parlamentarier im Verfassungskonvent mit dem Entwurf zum Grundgesetz die Grundlagen unserer Demokratie geschaffen haben.
Demokratie ist kein Selbstläufer, muss immer erkämpft werden. Und zwar mit ganz legalen Mitteln und nicht mit Gewalt. Und die Freiheit endet dort, wo ich dem anderen schade. Im Wort und Tat.
Mit diesen Worten vom alteingesessenen Chiemgauer und Fremdenführer Gerhard Waschin verlasse ich Herren Chiemsee, dem denkwürdigen Ort mit denkwürdiger Geschichte. Nachdenken. Dankbar bin ich umso mehr, weil es für mich nicht immer selbstverständlich war, in einer Demokratie leben zu dürfen. Als geborene Thüringerin und heranwachsende Jugendliche im Kalten Krieg in der DDR konnten wichtige Entscheidungen erst nach dem Fall der Mauer nicht nur vorstellbar, sondern gefällt und verwirklicht werden.
Beatrice Zeider war auf den Spuren des deutschen Grundgesetzes unterwegs. Hier folgen gleich die Nachrichten und dann eine Reise, die wir zusammen mit den Beatles antreten.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Immer noch mit Laura Kingston und mit Musik aus Irland. Paar Sheehy ist das mit Towards the Water. War das aus dem irischen Dingle im äußersten Südwesten des Landes. Und wenn man von dort aus eine Fähre nimmt, landet man auf einer der 6 Blasket-Inseln. Great Blasket, die größte, ist zwar unbewohnt, bekommt aber ab April wieder Besuch von Touristen. Und um die muss sich jemand kümmern. Also wird für jedes Jahr ein Paar gesucht, das in den 6 Monaten Tourisaison das eine Café und die 3 Ferienhäuser der Insel betreut. Hunderte wollen diesen Job und ein junges, frisch vermähltes irisch-amerikanisches Paar hat ihn bekommen.
Es kann verdammt ungemütlich werden, wenn heulender Sturm, peitschender Regen und tobende Wellen das abgelegene Great Blasket Island heimsuchen. Aber James Hayes und seine Frau Camille wurden gewarnt, erklärt der 37-Jährige in der BBC. Ja, man trifft eben entsprechende Vorkehrungen. Im vergangenen Jahr war die Insel 12 Tage unerreichbar, aber sowas ist ja Teil der Erfahrung. Und die 26-jährige Camille fühlt sich gut gewappnet gegen das Wetter mit Unmengen von Regenhosen. Es gäbe ja kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung.
We've got lots of rain pants. What do they say? There's never bad weather. Just the wrong clothes.
Ohne Elektrizität und warmes Wasser werden James und Camille dann in einem alten Steinhaus neben einigen verfallenen Feriencottages ausharren müssen. Wasser aus einer Quelle muss abgekocht werden. Etwas Strom für Handys mit mäßigem Empfang und Stirnlampen kommt von einer kleinen Windturbine. Vielleicht gut, dass die beiden erst seit wenigen Monaten verheiratet sind. Noch sind sie füreinander die Lieblingsmenschen.
We're our favorite people to spend time with, you know. Yeah, I think it'll be nice.
James aus dem irischen Tralee studierte in London Architektur und lernte seine Frau Camille, Amerikanerin aus Minnesota, in Irland kennen, wo sie ihr Kunst- und Wirtschaftsstudium abschloss. Sie verlobten sich auf einer der sagenumwobenen Arran-Inseln vor der irischen Küste und träumten seitdem davon, den Saisonjob als Hausmeisterpaar auf Great Blasket Island zu übernehmen.
Yeah, when they started advertising this job, myself and my wife started talking about it and thought, you know, this could be just a great bit of an adventure really for us at an important time in our lives.
Von April bis September werden sie jetzt die Gästehäuschen auf der Insel betreuen und Tagestouristen Tee und Kekse verkaufen. Sonst werden sie nur in Gesellschaft von Möwen, Robben und Haien leben. Das Hausmeisterpaar der vergangenen Saison sprach von 2000 Robben auf dem kleinen Eiland und Vögeln, die nachts unheimlich kreischten. Das Leben ohne Strom und warmes Wasser ist schon eine Herausforderung, aber die Landschaft, die Natur, die Tiere entschädigen uns dafür. Ich freue mich darauf, die Menschen zu treffen, die auf die Insel kommen und dann abends mit James ein Dinner bei Kerzenlicht zu genießen. Und Camille und James werden die wunderbare Natur nicht nur mit Handyfotos und in ihrem Herzen festhalten, sondern beide malen auch. James gibt Malkurse und hofft sehr darauf, viel Zeit im Freien mit seiner Staffelei verbringen zu können, wenn sie ihm der Sturm nicht wegweht. Ich bin ja Landschaftsmaler. Ich hoffe auch sehr viel Inspiration mitnehmen zu können für Bilder, die ich nach unserer Rückkehr malen kann. Und Camille stellt sich derweil auf den Ansturm ihrer Familie aus den USA ein, die erst etwas skeptisch waren, als sie von der Inselsache hörten, aber jetzt alle vorbeikommen wollen.
Nobody really knew what I was talking about when I first brought it up, but once it's been explained or a photo has been shown, all they want to say is like, oh, when can I come visit?
Über einen besonderen Job auf der irischen Insel Great Blasket hat Gavi Biesinger berichtet. Ja, und von einer irischen Insel gehen wir über zu einer englischen Band und ins Jahr 1965. Help ist nicht nur ein Song von den Beatles, sondern auch ein Film. Und gleich reisen wir an den Ort, an dem der gedreht wurde. Aber um uns erstmal einzustimmen, jetzt das Lied von den Beatles. Hier ist Help.
I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, days I'm gone, not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I'll open up the doors.
Als schneesicherster Ort Österreichs bezeichnet sich der Ort Obertauern. Kein Wunder, der liegt nämlich auf 1700 Metern Höhe. Anfang der 50er Jahre, als Fernreisen nach Italien beliebt wurden, damals noch als Busreisen, entstanden hier auf dem Gipfel die ersten Hotels. Denn die Motoren der Busse waren nach dem Aufstieg so heiß gelaufen, dass man hier erstmal übernachten musste. Am nächsten Tag ging es dann weiter an die Adria. So entstand langsam der Sommertourismus. Als dann 1975 der Tauerntunnel eröffnete, musste man nicht mehr über den Pass. Und dann kamen die Touristen im Winter zum Skifahren. Und Mitte März 1965 kamen vier junge Engländer, um auf den Pisten einen Film zu drehen. Die Beatles. Knapp zwei Wochen waren sie vor Ort in Obertauern und machten den Skiort international bekannt. Dieter Wulff hat sich erzählen lassen, wie das damals war.
Ich bin auf der Suche nach den Beatles, den Spuren der Beatles im Schnee. Eine kuriose Geschichte, die vor jetzt genau 60 Jahren hier in Obertauern stattfand, mit 1700 Metern, einer der höchstgelegenen Skiorte Österreichs. Und sofort werde ich bei Sport Gefell, dem Skiverleih direkt im Ortszentrum, fündig.
Du hast ja heute das Glück, natürlich jetzt auf den Beatles-Spuren wandern kannst bei uns im Geschäft herinnen. Also von den Erzählungen von den Doubles und von unseren Nennoper, was wir haben, hat uns ja erzählt, wie die Beatles bei uns die Ski ausgeborgt haben.
Erzählt mir Peter, der Inhaber, Nachnamen meint er gleich, seien hier nicht gefragt. Auf dieser Höhe duze man sich. Heute gibt es hier im Ort 19 Skiverleiher. Damals, 1965, als die Beatles für knapp zwei Wochen hierher kamen, waren sie die einzigen, meint Peter, und zeigt auf ein altes Schwarz-Weiß-Foto. Es zeigt Ringo, Paul, John und George, die Fab Four, gut gelaunt direkt vor dem Laden. Die damalige Ausrüstung, meint Peter, war wirklich anders und zeigt es mir an seinem eigenen Kinderski, der im Geschäft als Dekoration an der Wand hängt.
Also die Beatles halten mit Sicherheit einen Lederschuh an den Füßen, den was sie bei uns geholt haben. Und dann ist diese Zugbindung, wie man jetzt, also man sieht es noch hin und wieder, so wie du da jetzt ziehst, gell, das nimmt man da runter, dann steigt man ein, hängt es vorne ein, steigt mit dem Schuh nach vorne rein und dann kickt man da nach vorne und dann spannt sich das und dann bist du da fest in der Bindung drinnen und da haben wir halt richtig noch Skifahren müssen. Ne?
Damals, Mitte März 1965, waren die Beatles für etwa zwei Wochen gekommen, um Szenen für ihren Film Help zu drehen. Ein Ereignis, das sie schon vor 10 Jahren zum 50. Jubiläum in Obertauern groß gefeiert hatten, erinnert sich Mario Siedler, der Tourismusdirektor.
Nach dem 50-Jahr-Jubiläum vor 10 Jahren hatte ich eigentlich die 60 Jahre nicht mehr so wirklich am Schirm. Hab aber dann interessanterweise so viele Nachfrage nach diesem Thema bekommen und von außen so viel Zurufe, was macht sie denn zum 60-jährigen Jubiläum der Beatles, und dass wir uns dann entschieden haben, okay, dann werden wir das ein bisschen stärker zelebrieren.
Mit dem Skifahren begann man hier so um 1900. Anfangs waren es Soldaten, die hier trainierten, dann begann langsam der Wintertourismus, aber lange war Obertauern mehr Ziel von Sommerfrischlern und als Skiort international eigentlich unbekannt, meint Mario Siedler.
Vorher waren es Österreicher, da muss man auch wieder sagen, Wien, Umgebung, vielleicht noch der Salzburger Raum, Leute, die eben aus diesen Regionen hier nach Obertauern gekommen sind zum Skifahren.
Durch die Beatles aber, meint der Tourismuschef, kannte plötzlich jeder Obertauern. Überall in den Alpen entwickelte sich der Skitourismus, aber hier ging es nach dem Besuch der englischen Popband dann ganz besonders schnell.
Die Preise sind gestiegen, das Angebot wurde vervielfacht, die Hütten sind größer geworden, haben zusätzliche Programme gemacht, die Restaurants sind mehr geworden und, und.
Heute hat der 300-Einwohner-Ort etwa 10.000 Gästebetten, wo in der Wintersaison etwa 2.500 Saisonarbeiter dafür sorgen, dass die Skipisten präpariert, die Berghütten und Restaurants offen und die Betten gemacht sind. Was aber war passiert? Wie und warum kamen die Beatles damals hierher nach Obertauern? Um mir das erklären zu lassen, treffe ich mich nur ein paar hundert Meter weiter die Straße runter im Hotel Edelweiß mit Paul McCartney.
Hello Paul, how are you?
Fine, thank you. And you?
Excellent.
You enjoyed staying here?
I love it.
Wonderful.
Und dann wechselt Paul alias Herbert ins Deutsche und führt mich die Treppe auf.
Im ganzen Hotel wird heute gewechselt. Wir haben nirgends Ruhe. Wir gehen da hinauf.
Damals, vor 60 Jahren, war Herbert hier Skilehrer in Obertauern und das Filmdouble für Paul McCartney. Die Beatles schwebten damals schon im Pop-Universum. Die Beatlemania war ausgebrochen. Nach ihrem ersten Spielfilm A Hard Day's Night sollte jetzt, 1965, der zweite Beatles-Film entstehen, Help, eine skurrile Slapstick-Verfolgungsjagd rund um den Globus. In der Karibik, auf den Bahamas, dem Buckingham Palace in London und eben auch auf Skiern in den Alpen. Ein verrückter Wissenschaftler mit Weltmachtfantasien, Professor Foote, verfolgte die Beatles eben auch auf Skiern, nur konnte eben keiner der Beatles Skifahren. Also brauchte man Doubles, erzählt der heute 82-jährige Herbert Lürzer.
Jetzt haben sie aber damals gesucht, junge Leute, die, wenn möglich, der englischen Sprache mächtig waren und zum Zweiten auch vom Skilaufen etwas verstanden haben.
Herbert war schon früh ins Ausland gereist, hatte in Hotels auf den englischen Kanalinseln gearbeitet und als Steward auf der All-American Line. Sein Englisch war recht passabel, jetzt fehlte nur noch das richtige Outfit.
Ich habe zum Beispiel von Paul McCartney den Nerzmantel bekommen mit einem Stehkragen, der war so schön hoch. Ein wunderbarer Nerzmantel, ich habe sowas noch nie in meinem Leben besessen. Und die Perücke auf, geschminkt, eine dunkle Brille.
So ging's dann auf die Piste. Die vier Skilehrer aber hatten erstmal gar keine Ahnung, mit wem sie es zu tun hatten. Bis hier in die Berge war die Beatlemania noch nicht vorgedrungen und die Beatles mittlerweile gewohnt, dass ihre Fans ihnen jeden Wunsch erfüllten, mussten sich auch umstellen. So erinnert sich Herbert an eine Szene, als Paul einen Handschuh verlor.
Zu mir hat er dann gesagt, get me up the gloves. Habe ich gesagt, na, I show you how to get the gloves, but I'm not your security guard, but I show you, okay? Dann hat er sich entschuldigt.
Während der Drehpausen versuchten die Doubles sich bei den Beatles dann auch als Skilehrer.
Weil wir haben da drüben einen Hügel gehabt und da haben wir sie hingestellt und ich habe gesagt, schau, pass auf, jetzt fahren wir mal nur schräg. Und dann rutschen wir seitlich ein bisschen.
Und dann fährt Herbert mit Paul sogar mit der Seilbahn auf den Zehnerkar.
Das ist eine allerhand Abfahrt. Also das ist für einen geübten Skiläufer, sollte ein geübter Skiläufer sein.
Er und Paul McCartney, der Superstar, auf über 2000 Metern, ganz ohne Security Guards. Heute wäre sowas sicher völlig undenkbar.
Ich bin natürlich wie ein Großvater mit seinem Enkelsohn vorsichtig durch den Tierpark geht. So bin ich mit dem im Ski. Aber was ich nur so meterweise, habe ich gesagt, so stehen bleiben, fahren wir da hin. Wir haben halt nicht gebraucht 15 Minuten, sondern 2 Stunden da war.
Während die Beatles damals im Hotel Edelweiß wohnten, wo wir gerade sitzen, war die riesige Filmcrew ein paar hundert Meter weiter die Straße runter im Hotel Marietta untergebracht. Jeden Abend traf man sich dann dort zu feuchtfröhlichem Gelage. An einem Abend hatte dann einer der Regieassistenten Geburtstag und eine regelrechte Party war angesagt, erinnert sich Herbert.
Und dort waren wir eingeladen, also wir Doubles, für diese Festivität. Aber nur wir vier Nicht-Engländer waren dort eingeladen. Und dann waren wir dort und haben die gesagt, ja, wie gefällt euch unsere Musik? Dann haben wir gesagt, ja, nicht so schlecht. Ich meine, ihr seid nicht die Obergreiner, weil die waren uns geläufiger. Dann haben die gesagt, ja, sie spielen da für uns. Dann haben die für uns gespielt. Love, love me do. You know I
love you. I'll always be true. Zuerst hatte noch eine Hotel-Kombo gespielt, aber dann setzten sich Ringo, Paul, John und George an die Instrumente im Skistall der Bar des Hotels und spielten ihre Hits. Love, love me do. You know.
Ich sagte, ja, bravo, das ist ja wunderbar, hat mir das gefallen. Haben natürlich das erste Mal gesehen, welchen Luxus die sich geleistet haben. Da waren die Champagnerflaschen, die teuersten Whiskyflaschen, Cognacflaschen am Tisch, ungeöffnet. Das trinken Kinder 5 Flaschen, 3 Flaschen.
Diese abendliche Geburtstagsparty in Marietta war und blieb das einzige Konzert, das die Beatles je in Österreich gegeben haben. Also mache ich mich zusammen mit Mario, dem Tourismuschef, auf. Das Hotel gibt's immer noch, gehört jetzt aber einer kroatischen Tourismuskette und heißt Places.
Hier ist auch das Thema Beatles ganz, ganz intensiv gelebt worden damals. War damals Jean Hotel, Hotel Bar. Hier hat auch die ganze Crew, die den Film Help mit den Beatles gedreht haben, damals gewohnt.
Da gehen wir mal rein.
Ja. Die Crew hat hier gewohnt, weil es auch logistisch von dem Standort her das Beste war für die Orte, wo dann auch die Dreharbeiten stattgefunden haben. Heute ist es ein modernes Lifestyle-Hotel mit Bar, mit allem Pipapo, in der Größenordnung von fast 300 Betten.
Wir stehen in einer gemütlichen Empfangslounge mit Holzofen und Ledersesseln und schon kommt uns Gerd entgegen.
Ich bin der Gerd. Bei 1700 duzen wir uns nur. Herzlich willkommen im Places Hotel Obertown. Und ja, das ist die Lobby Lounge, wo unsere Gäste den taglichen Ablauf genießen.
Während gerade eine Kindergruppe einen Mittagssnack bekommt, zeigt mir Gerd ihre kleine Beatles-Ecke. Man sieht hinter Glas ein Schlagzeug mit der Original-Beatles-Aufschrift.
Und das ist original?
Das sind alles original, ja. Das haben die hier gelassen, ja, genau. Das ist eine der übrig gebliebenen Stücke. Deswegen haben wir es hinter der Scheibe getan, weil das ist ein Teil der Geburtsstätte.
Aber zum Schluss muss ich auf den Spuren der Beatles dann doch nochmal auf die Piste. An den besonders markanten Drehorten hatte man schon vor 10 Jahren zum 50. Jubiläum Stahlobjekte aufgestellt, um an die berühmtesten Skifahrer Obertauerns zu erinnern. Das größte Monument, ein Beatles-Schriftzug mit den überlebensgroßen Nachbildungen der Fab Four, steht in der Nähe des Kirchbühl-Lifts. Lukas Eisel vom Tourismusbüro erklärt mir warum.
Weil hier wurde der Großteil der Dreharbeiten, hat genau hier stattgefunden. Also es gibt Szenen, wo die Beatles im Anker, oder wie wir sagen, Schlepplift fahren. Ich glaube, der Bösewicht, der weiße Bösewicht, hat beim Ankerliftfahren ein kleines Problem und bleibt mit dem Bügel hängen. Auch die Skiszenen, wo die Beatles bzw. die Doubles wirklich abfahren, die sind alle hier im Umkreis von 250 Metern gedreht worden.
Und dann gibt es noch ein weiteres Beatles-Monument an der Bergstation der Grünwaldkopfbahn. Auf knapp 2000 Metern Höhe steht eine Stahlkonstruktion in Form eines Pianos. Denn auch hier, erklärt mir Lukas Eisel, wurde damals gedreht.
Damals wurde ein Holzpiano, das in der Hotelbar vom Hotel Marietta gestanden ist, mit dem Hubschrauber hier heraufgeflogen.
Ein Holzpiano mitten im Schnee, eigentlich ein Unding, aber die Filmcrew hatte dem Hotelbesitzer Stein und Bein geschworen, dass dem Bösendorfer Flügel nichts passieren würde und er heil zurückkommt. Aber natürlich kam alles ganz anders, erzählt mir Lukas mit Blick auf die Piste.
Die Dreharbeiten haben sich dann als sehr, sehr gut, sehr lustig herausgestellt. Die vier Beatles waren dann sehr motiviert und im Endeffekt lange Geschichte kurz. Es hat damit geendet, dass die vier Beatles auf dem Klavier herumgeturnt sind. Das Original-Holzklavier war bis zur Knietiefe in den Schnee versunken und war somit als musikalisches Instrument im Nachhinein unbrauchbar.
Im Film ist die Szene mit dem Piano im Schnee mit dem Lied Ticket to Ride unterlegt, das die Beatles ein paar Wochen vorher, Mitte Februar, in den Londoner Abbey Road Studios eingespielt hatten und das bald in den englischen und amerikanischen Charts ein Nummer 1 Hit werden sollte. Die neben dem Stahlpiano aufgestellten Bilder zeigen Schnappschüsse des damaligen Drehs.
Wir sehen hier, wo die vier Beatles mit dem originalen Klavier posieren. Da sehen wir schon, einer liegt im Klavier drinnen, einer sitzt drauf, zwei sitzen daneben.
Wir waren zum ersten Mal in Österreich und standen zum ersten Mal auf Skiern und hatten einen Lachkrampf nach dem anderen, erinnerte sich Ringo Starr später an die Zeit in Obertauern. Damals hatten die Einheimischen keine Ahnung, wen sie da beherbergten. Knapp 2 Wochen lang waren die Beatles Stars zum Anfassen. Erst langsam merkte man auch in Obertauern, welche Superstars da bei ihnen über die Piste geschlittert waren, meint Lukas Eisel.
Es gibt eine Anekdote, die gerade für Obertauern sehr glücklich ist. Paul McCartney wurde vor einiger Zeit in einem Fernsehinterview gefragt, ob er denn Österreich kennt bzw. was er mit Österreich verbindet. Und seine Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: Na klar, ich habe in Obertauern Skifahren gelernt. Er lernte Ski in Obertauern.
Dieter Wulff hat im österreichischen Obertauer nach den Spuren der Beatles gesucht. Und Spuren in der Musikbranche haben die Beatles auf der ganzen Welt hinterlassen. Zum Beispiel im Jazz. Das hier ist ein Cover vom US-amerikanischen Jazz-Gitarristen, nicht Pianisten, Al Di Meola, With a Little Help from My Friends. Thank you. Auf der ganzen Welt versuchen Regionen und Städte, sich auf die Folgen der Erderwärmung vorzubereiten. Begrünung, Wasserspeicher, die Sturzregen sammeln, kühlende Wasserflächen, mehr Natur in der Stadt, Verkehrsberuhigung, Kreislaufwirtschaft und vieles mehr. Das niederländische Rotterdam beschäftigt sich allein wegen seiner geografischen Lage schon eine ganze Weile mit dem Klimawandel und setzt auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Robert B. Fishman hat sich in der Stadt umgehört.
Die gut einen halben Kilometer breite Neue Maas teilt Rotterdam in zwei Welten. Diesseits die Innenstadt, drüben in Koop van Zuid eine futuristische Welt aus mehr als 50 Stockwerke hohen Wolkenkratzern. Ans Ufer duckt sich eine in die Jahre gekommene Glaskuppel mit einem roten Schriftzug auf der Spitze. Tropicana steht dort immer noch, der Name eines pleitegegangenen Spaß- und Erlebnisbades aus den 70er Jahren. 2015 kaufte ein Investor die leerstehende Schwimmhalle und schuf hier Platz für die Wirtschaft der Zukunft. Ein Start-up-Zentrum mit inzwischen 55 Unternehmen der abfallfreien Kreislaufwirtschaft, die Blue City. Von Beginn an dabei sind die Super-Use Studios. Dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen den Innenausbau mit Fenstern und Holzplatten, die sie von Hausabrissen eingesammelt haben. Super-Use Studios versteht sich als Architekturgemeinschaft für nachhaltiges Design in der Kreislaufwirtschaft. Im Keller der Blue City füllt Sean Patrick Pasta in Pappkartons ab. Kein Plastik, keine Folien. Mit seiner Nudelmanufaktur Gabbana Foodworks will Sean neue Wege gehen.
At Gabbana we are working on how do we bring more biodiversity into the food system.
Hier bei Gabbana arbeiten wir daran, mehr Artenvielfalt ins Ernährungssystem zu bringen. Wir stellen dazu aus alten Getreidesorten heute alltägliche Lebensmittel her. Statt zum Beispiel Nudeln nur aus einer Sorte zu machen, verwenden wir viele verschiedene Getreidesorten und Gemüse wie Bohnen.
We are trying to see how can we make pasta out of so many other different types of grains and seeds and beans as well.
Die dunkelgrün-bräunlichen Nudeln sehen aus wie Spirelli aus dem Supermarkt. Schmecken aber intensiver. Statt aus Weizen oder Dinkel sind sie aus regionalem Gemüse und alten Getreidesorten wie Urkorn oder Emmer. So sollen sie mehr Nährstoffe liefern als herkömmliche Nudeln aus Weizen. Und sie sollen die Artenvielfalt fördern. Denn die Landwirte, die Sean Patrick beliefern, bauen statt Getreidemonokulturen viele unterschiedliche Pflanzen an. Hinzu kommen Gemüsereste, die, so sagt Sean Patrick, sonst im Müll landen würden. Die Bauern bringen ihm, was sie ernten. Er entwickelt daraus seine Nudelrezepte.
So the farmer brings me whatever they are growing.
Die Bauern bringen mir, was sie anbauen, und ich entwickle daraus Rezepte. Wenn sie die Mischung mögen, machen wir Nudeln daraus. Die meisten Bauern haben ja schon verschiedene Vertriebswege, die wir dafür nutzen können. Restaurants, Bäckereien, Einzelhändler.
Sean ist vor 14 Jahren aus Uganda zum Studium nach Holland gekommen und geblieben.
My academic background and old work background is in the political economy of food and agriculture.
Ich habe politische Ökonomie mit Schwerpunkt Ernährung und Landwirtschaft studiert. Dann wurde mir klar, dass ich mehr praktisch arbeiten wollte und wechselte vor 7 Jahren in die Lebensmittelherstellung.
So about 7 years ago I jumped into the practical side of food.
Aus Ostafrika hat er einen anderen Blick auf Ernährung mitgebracht.
I think within East Africa there is one central theme which is always you eat a variety of things on a single meal. So you have
In Ostafrika isst man zu jeder Mahlzeit viele verschiedene Dinge. So bekommt man auf einmal viele verschiedene Nährstoffe, Eiweiß, Gemüse, Hülsenfrüchte, Stärke. Als ich vor 14 Jahren nach Europa kam, fiel mir auf, dass die Mahlzeiten hier sehr einseitig sind. So kam ich auf die Idee, europäische Gerichte vielfältiger zu gestalten, zum Beispiel Nudeln mit Möhren, Kürbis und Getreide herzustellen. Diese Nudeln kocht man wie herkömmliche Pasta, sie schmecken auch ähnlich, bestehen aber zur Hälfte aus Gemüse.
It tastes like pasta, it cooks like pasta, but actually half of it is just vegetables.
Probieren kann man Seans Pasta eine Etage weiter oben im Restaurant Strom. Dort sitzen die Gäste zwischen den künstlichen Felswänden des einstigen Schwimmbades oder auf der Terrasse, mit Blick auf den in der Sonne glitzernden Fluss, die futuristische Erasmusbrücke und die Skyline des neuen Rotterdam am anderen Ufer. Blue City-Sprecherin Marlon Felfis erklärt das Konzept des Strom und der Blue City so.
Der Output und der Abfall des einen ist der Rohstoff des anderen. Das ist wirklich schön. In unserem Restaurant verarbeiten wir, was die Lebensmittelbetriebe in der Blue City herstellen. Im Strom arbeiten wir so an einer zukunftsfesten Ernährung.
So Bastrom is a place where we work together with local farmers, entrepreneurs who are working on future-proof food.
Sean Patrick liefert der Stromküche Nudeln. Eine Brauerei im Haus stellt Bier aus Brotabfällen her. Pilze bezieht Strom auch aus Rotterdam. Sie wachsen im feuchten Keller des Unternehmens Rotterswam auf Kaffeesatz, den die Mitarbeiter in Cafés und Restaurants einsammeln. Der Pilzzüchter Rotterswam ist so erfolgreich, dass er die Blue City inzwischen verlassen hat. Die versteht sich als Inkubator für junge Unternehmen, die Platz für Nachfolger machen, sobald sie wirtschaftlich auf stabilen Füßen stehen. Ein Drittel Rotterdams plätschert, gurgelt und wirft Wellen an Ufer. Rund 30% der Stadtfläche ist Wasser. Der große Fluss und ungezählte ummauerte Becken, die Europas größter Hafen der Stadt hinterlassen hat, weil sie für die modernen Schiffe zu klein sind. Der Port of Rotterdam, über Jahrzehnte wichtigster Arbeitgeber, Einkommensquelle, Lebensader und Identität, hat die Stadt verlassen. Er ist die neue Maas hinunter ans Meer gezogen. Die Stadt macht was draus. Auf der Südseite des ehemaligen Rheinhafens zum Beispiel lässt sie die Kaimauern herausreißen und legt einen Badestrand und einen Park an. Mitten im Hafenbecken ist das Floating Office vor Anker gegangen. Ein nach Angaben der Betreiber energie- und klimapositives, schwimmendes Bürohaus in Holzbauweise mit Solarzellen auf dem Dach. Um sich vor Überschwemmungen zu schützen, hat die Stadt unter mehreren Plätzen Wasserspeicher angelegt, die die Regengüsse aufnehmen. In Trockenphasen geben sie das Wasser ab und kühlen so die Umgebung. Auf 2 Kilometern stillgelegter Bahnlinie entsteht derzeit nach New Yorker Vorbild Rotterdams erster Hochpark. Bäume, Beete, Spazierwege und Lebensraum für Insekten in einem dicht bebauten Innenstadtquartier. In den ehemaligen Bahnhof darunter sind Cafés und Restaurants eingezogen. Auch im Keilehafen, ein paar Kilometer flussabwärts, ist der Umbau schon weit vorangekommen. Landschaftsarchitekt Dirk van Peipe leitet den Umbau des ehemaligen Hafenbeckens.
We designed and now also realized a tidal park.
Hier in diesem Hafenbecken bauen wir einen Gezeitenpark. Besucherinnen und Besucher entdecken hier das Leben bei Ebbe und bei Flut, Tiere und Pflanzen.
Die Mauern des Hafenbeckens haben sie abgerissen und durch einen Sandstrand ersetzt. An der Nordseite wachsen Weiden im noch schütteren Gras. Das meiste allerdings passiert unter Wasser.
Where we sit right now will be underwater within 4 hours.
Die Stelle, an der wir gerade sitzen, wird in 4 Stunden unter Wasser stehen, auch die Bäume hier. Wir haben Arten gepflanzt, die unter diesen Bedingungen gut gedeihen.
So if we would return in 4 hours, the trees will be under the water.
Wichtiger noch als das Grün und der Strand ist den Planern im Rhein und im Keilehafen ihr Beitrag zur Rückkehr der Artenvielfalt.
And that has to do with rewilding of our cities or.
Uns geht es darum, die Natur zurück in die Stadt zu holen. So verringern wir den Hitzestress und fördern die Artenvielfalt. Uns Menschen geht es besser, wenn wir von Natur umgeben sind. Wir sind doch Teil der Natur.
If we are surrounded by nature, because we are nature.
Schon wenige Monate nach Beginn des Umbaus haben sich ohne menschliches Zutun zahlreiche Tier- und Pflanzenarten angesiedelt.
The kingfisher is already there, swans.
Hier haben sich schon Eisvögel angesiedelt, Reiher. Auch der Fuchs ist schon da, Wildbienen, Schmetterlinge, Libellen. Für die Menschen haben wir den Park gerade erst eröffnet. Die Tiere sind schon während des Umbaus zurückgekommen.
They were already there during the construction time.
Der Umbau des Keilehafens kostet die Stadt nach Angaben der Planer etwa 3,5 Millionen Euro. Eine auch wirtschaftlich lohnende Investition, wie Dirk van Peipe vorrechnet. Der Wert der städtischen Industriebrachen rund um den Keilehafen sei deutlich gestiegen. Investoren wollen, so sagt er, Wohnungen und Büros bauen.
There are ways to monetize or to value in euros the benefits of ecosystems.
Natur in der Stadt lohnt sich auch wirtschaftlich. Die Leute sind in einer naturnahen Umgebung gesünder, fallen also seltener aus. Das spart Kosten im Gesundheitswesen. Das hat die Forschung vielfach belegt. Das Problem ist eher, dass man erstmal Geld investieren muss und die Vorteile an anderer Stelle entstehen. Da brauchen wir eine ganzheitlichere Rechnungsweise.
Zurück in die Innenstadt geht es mit dem Fahrrad durch einen Park, den die Stadt auf dem fast einen Kilometer langen Flachdach eines Einkaufszentrums angelegt hat. Die Rotterdamer Innenstadt entstand in den 50er Jahren neu. 1940 hatte sie die Nazi-Luftwaffe in Schutt und Asche gebombt. Schon 1948 entstand im Zuge des Wiederaufbaus eine der ersten Fußgängerzonen Europas, die Leinbahn. Die Nachkriegsbauten und die modernen Hochhäuser bieten Potenzial für eine nachhaltigere Zukunft. Die Stadt will die insgesamt 18,5 Quadratkilometer Flachdächer nach und nach begrünen. Angesichts immer häufigerer Starkregen soll Rotterdam zur Schwammstadt werden. Kommt zu viel Wasser vom Himmel, speichern es Gründächer und unterirdische Wassertanks. Ist es zu trocken, geben beide das Wasser langsam wieder ab. Auf dem Dachacker wird das Konzept schon umgesetzt. Der Dachacker befindet sich auf dem Flachdach eines Bürohauses aus den 60er Jahren, das eigentlich abgerissen werden sollte. Eine Initiative hat es in einen Gemüsegarten verwandelt. Zwischen Bohnen, Erbsen und anderen Gemüsepflanzen stolzieren Hühner herum.
That's a Dixock twin and that's Dixock.
Die graue hier heißt Duck. Die haben alle Namen, echt süß. Die schwarze lässt sich gerne streicheln. Ich kann sie sogar auf den Arm nehmen.
Ja, it's nice.
Erzählt eine der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Dachacker-Mitgründer Emil van Rinsum zeigt stolz das üppig grüne Werk, das vollautomatisch Wasser speichert und bei Trockenheit dosiert wieder abgibt.
It's a smart water retention roof. I told you about.
Diese smarte Wasserrückhaltetechnik hat eine deutsche Firma entwickelt und inzwischen an 75 Kunden verkauft. 75 Gebäude in Belgien und den Niederlanden haben das System inzwischen in Betrieb. Projektentwickler und Architekten von überall her schauen sich das hier bei uns an. Wir waren die Ersten in Europa, die das hatten.
Geld verdient die Dachacker-Initiative mit Komposttee aus ihren Wurmhotels und mit essbaren Blüten. Die verkaufen die Dachbauern an Restaurants in der Umgebung. Wie in vielen Großstädten stellen immer mehr Rotterdamer Lokale auf gesunde, nachhaltige Ernährung um. Vegetarisches und Veganes aus regionalen Zutaten ist gefragt. Wie fast jeden Abend ist das Restaurant Rotonde am Rande der Innenstadt gesteckt voll. Wer nicht rechtzeitig reserviert hat, bekommt bestenfalls noch ein kleines Plätzchen an der Theke, mit Blick in die offene Küche. Hier grillt Sous-Chef Tom Sengers gerade frisches Gemüse über dem offenen Feuer. Die Zutaten bezieht die Rotonde von kleinen Biobauernhöfen im Umland. Die Küche versucht, die Zutaten so wenig wie möglich zu verarbeiten.
Wir verwenden dicke Bohnen. Das sind die typischen holländischen weißen Bohnen. Die kochen und räuchern wir mit Lorbeerblättern, Rosmarin und geräuchertem Knoblauchöl. So entsteht eine Bohnenpartie, die wir auf Buchweizentoast streichen. Darauf geben wir Kapuzinerkresse und Kürbiskernöl.
Im Winter gibt es vor allem eingelegtes, getrocknetes oder fermentiertes Gemüse. Einer der Lieferanten betreibt Agriforstwirtschaft, also Landwirtschaft unter Bäumen, erklärt Rotonde-Teamleiterin Laura Sophie.
Wir arbeiten mit den Betreibern eines landwirtschaftlichen Waldes zusammen. Der Bauer dort hält den Boden immer mit Pflanzen bedeckt. Darüber wachsen Beerensträucher und auch Obst- und Nussbäume. Jede dieser Pflanzenebenen liefert uns Lebensmittel, die wir hier verarbeiten.
And the idea is that all of these different layers, they all give off different edible things, and we use them.
Die Bäume schützen die Kulturpflanzen vor der Sonne, dem Wind und dem Starkregen. Trotz des Aufwands ist das Essen in der Rotonde kaum teurer als in anderen Lokalen. Ein viergängiges Menü der Saison kostet 49 Euro. Für 6 Gänge sind es 63 und Einzelgerichte beginnen bei 13 Euro. Normale Preise in den Niederlanden, wo Essen gehen um bis zu 20% teurer ist als in Deutschland. Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Ernährung, mehr Grün in der Stadt, Wasserrückgewinnung. Rotterdam will nachhaltig werden, auch in der Verkehrspolitik. Wie in den meisten niederländischen Städten gibt es ein vom Autoverkehr getrenntes Radwegenetz mit eigenen Ampeln und grüner Welle. Die Stadt ist deutlich leiser als deutsche Städte dieser Größe. Die Bürgersteige breit und die Autos fahren langsamer. Nach und nach will die Stadt den Autoverkehr aus der Innenstadt und den Wohngebieten zurückdrängen. Stadtplaner Emil Ahrens sagt, wie die Stadt dabei vorgeht.
Well, this is the West Block. It's one of the boulevards in the city center.
Wir sind hier am verkehrsreichen Westblock, einem der Innenstadtboulevards. Hier fahren viele Autos. Nach und nach entfernen wir die Parkplätze. So schaffen wir eine 3 bis 4 Meter breite grüne Pufferzone, die den Autoverkehr von den Fußgängern und Radfahrern trennt.
With like a green infrastructure that separates the cars from the cyclists and the pedestrians.
Wie in anderen Großstädten protestieren auch in Rotterdam die Einzelhändler, wenn die Stadt Parkplätze vor ihren Läden abbauen will. Deshalb bietet sie den Anwohnern und Inhabern der Geschäfte kostenlose mobile Parklets an, die auf die Parkplätze gelegt werden. Auf den Holz- und Metallpaletten in der Größe von jeweils einem Parkplatz sind Fahrradständer, Sitzbänke und Pflanzkästen für Blumenbeete montiert. Händler, die nach ein paar Monaten ihren Parkplatz vor der Tür wiederhaben wollen, können im Rathaus anrufen. Dann holen Bauhofmitarbeiter die Parklets wieder ab und der Parkplatz sieht aus wie vorher. Das Ergebnis dieser Versuche hat auch Emil Ahrens überrascht.
They ask for more removal of parking spaces in a more permanent situation.
Die Händler fragen uns, ob wir nicht noch mehr Parkplätze entfernen können, weil sie sehen, dass damit die Aufenthaltsqualität auf der Straße steigt. Die Radfahrer haben mehr Platz und fahren nicht mehr auf dem Bürgersteig. Wir schaffen Platz für Sitzgelegenheiten. Das gefällt den Einzelhändlern. Bei vielen löst der Verlust von vermeintlich garantierten Rechten wie dem auf einen Parkplatz vor der Tür erstmal Ängste aus. Dagegen hilft, dass man den Umbau erstmal versuchsweise anbietet.
Die Rotterdamer, sagt Vizebürgermeisterin Chantal Segers, wollen nur dann nachhaltiger leben, wenn es nicht zu teuer wird und man es ihnen einfach macht.
Die goldene Idee habe ich auch nicht. Aber ich rede mit den Leuten, frage sie, was sie brauchen. Wir versuchen, mit Einfühlungsvermögen auf die Leute zuzugehen. Da können wir auch noch besser werden. Das andere ist, wir fragen, welchen Gewinn die Leute aus Veränderungen ziehen können. Zum Beispiel kann man sie an den Erträgen von Windrädern, Solaranlagen oder Fernwärme beteiligen. Dann haben sie das Gefühl, Teil des Wandels zu sein. Das funktioniert.
So they have a say in what's happening, but also the revenues and also the governance. That works, yeah.
Ähnlich funktioniert es mit der Kreislaufwirtschaft oder der Verkehrswende.
Yes, this is also a long-term approach.
Dazu braucht man einen langen Atem. Die Menschen müssen ja erstmal eine Vorstellung davon entwickeln, wie es sein könnte, wenn die Stadt grüner wird. Und wichtig ist, dass man den Autofahrern Alternativen anbietet. Also zum Beispiel Parkhäuser, bessere Radwege oder bessere öffentliche Verkehrsmittel. Und dann dauert es, bis sich die Leute an die Veränderungen gewöhnen.
Sometimes it's a matter of people have to get used to it.
Daran werde auch die neue rechtskonservative Mehrheit im Stadtrat von Rotterdam nichts ändern.
Robert B. Fishman war für uns in Rotterdam unterwegs, einer Stadt, die sich ganz besonders auf die Folgen des Klimawandels vorbereitet. Und mit unserer nachhaltigen Reise nach Rotterdam endet der Sonntagsspaziergang. Wenn Sie noch mehr über das Thema Reisen und Klimawandel erfahren wollen und vor allen Dingen auch gerne mitdiskutieren wollen, dann schalten Sie gerne nächste Woche ein. Und wenn Sie mir schon vorab erzählen mögen, wie sich Ihre Reisen durch den Klimawandel verändert haben oder was Sie machen, um nachhaltig zu reisen, dann schreiben Sie mir gerne schon vorab. Die Adresse ist sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de. Jetzt folgen hier im Deutschlandfunk erst einmal die Nachrichten und dann die Informationen am Mittag, heute mit Thilko Gries, in denen es unter anderem um die Sondierungsgespräche zwischen SPD und Union geht. Von mir gibt es zum Abschied Musik von einer Musikerin, die in Rotterdam, unserem letzten Reiseziel, falls Sie sich noch erinnern, aufgewachsen ist. Sefta Lisa ist das und ich bin Laura Kingston, sage Tschüss, bis bald und einen schönen Sonntagnachmittag.
It's the darkest hour in our forest home. You climbed my heart and you came alone. It's a perfect world. I'm the perfect girl. You're the nightmare and I'm the dream. It's a perfect world. I'm the perfect girl.
What I make is a little different than what other people make.
Programmtipp: Musik ohne Grenzen. Das Phänomen Batiste Strange. 1989 in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Oklahoma. Hier wird Batiste Cox geboren. Er ist schwarz, queer, ein Außenseiter. Seine Zuflucht wird die Musik. Er nennt sich Batiste Strange, der Merkwürdige. Inspiriert von der Plattensammlung seiner Eltern, probiert er alles aus. Rock, Hip-Hop, R&B, Country, Folk, Soul. Sein Ziel?
Etwas zu erschaffen, das einmalig ist und von dem die Leute sagen, so etwas habe ich noch nie gehört.
Rock etc. 15.05 Uhr.
Deutschlandfunk.